Haha, Outtake.
Endlich mal wieder. Herzlich willkommen zur 434. Folge des Sneakpods. Wir sind auf einer italienischen Insel im Mittelmeer und liegen dort den ganzen Tag am Pool rum. Und wir machen ein bisschen Wettschwimmen und kümmern uns sonst so, was da so abgeht. Jedenfalls besprechen wir dort für euch den Film A Bigger Splash. Mit mir hier unsere Schönheitskönigin, das ist Robert Krüger.
Hallo. Und der Mann, der hier den großen Platscher macht, wenn er reinspringt, ist Stefan Giesbert.
Da fällt mir dieser ganz, ganz alte Scherz ein. Ich weiß gar nicht, von wem er ist. Stell dir mal vor, du würdest alle Gebirge der Welt zusammennehmen. Alle, die du findest. Die Alpen und das Himalaya und alles. Und dann würdest du alle Meere der Welt zusammentun. Und dann würdest du das Gebirge in die Meere reinscheißen. Das wird einen Platsch geben, oder?
Wahnsinn. Und wo schwappt der dann hin? Okay. Also aufs Flachland. Ja, das ist ja noch da. Das hast du ja nicht reingeworfen.
Das ist ja noch da. Ist ja alles flach dann.
Richtig. Die Frage ist doch, ob die Meere danach voll sind oder nicht. Weißt du, ob die Berge ausreichen, um die aufzufüllen? Das ist die Frage, die sich mir stellt.
Nee, sind sie nicht. Nein, garantiert nicht.
Ja, ja, sagst du. Das ist, was sie glauben.
Nein. Nein.
Nein.
Nein. Nein.
Okay, das war jetzt aber auch gar nicht unser Thema. Du wolltest mich was fragen.
Wo ist denn der Christoph, den wir immer brauchen?
Das kann ich dir sagen, der ist ins Bett gegangen, weil der Lucius zahnt vor sich hin. Und da war wohl Nachtschlafmangelware und deshalb sind die jetzt schon dabei zu versuchen, ob sie diese Nacht mehr kriegen. Da habe ich voll hier Post-Privacy-Sachen ausgeplaudert, wo ich gar nicht weiß, ob die für die Öffentlichkeit sind. Christoph wird damit klarkommen, glaube ich.
Ich war heute Morgen auch beim Zahnarzt. Naja. Ich bin immer noch bei meiner Wurzelbehandlung. Es war jetzt der dritte Termin oder so. Es ist echt sehr schön.
Habe ich andere Kategorien, in denen ich das denke, aber gut.
Ja, also heute hat sie zum ersten Mal nicht mein halbes Gesicht betäubt, was ganz nett ist.
Ja.
So nur wir betäuben nur den Zahn ein bisschen, das merken sie gar nicht heute. Wir betäuben erstmal gar nicht. Na gut, wenn sie das sagen. Ja, das geht schon. Und dann irgendwann so, das ist jetzt nicht schön. Vielleicht betäube ich doch den Zahn ein bisschen. Danke. Warum machst du es nicht gleich? Ja, gut. Aber es war trotzdem angenehmer, als wieder den halben Tag mit einer gelähmten Gesichtshälfte rumzulaufen. Also sie ist ja nicht gelähmt, sie ist ja nur betäubt, aber sie fühlt sich komisch an.
Naja, das fühlt sich wahrscheinlich, also erstmal ist es, die Wirkung ist dieselbe, du kannst sie nicht kontrollieren.
Doch, kontrollieren kannst du die. Du spürst sie nur nicht.
Ach so, ja, stimmt. Naja gut, du weißt halt nicht, was du da tust.
Ja, letzte Woche, als ich das hatte, habe ich beim Mittagessen mir irgendwie ins Gesicht gespuckt, wie so ein alter Mann. Und hab's leider nicht mal gemerkt. Und die Kollegin so, was ist denn mit dir los? Gehst du jetzt in der hier, hast du irgendwelche, nee, ich bin doch hier, das ist alles noch betäubt, ich merke nichts. Ja, dann benutzt mal die Serviette, das hilft.
Okay. Ich finde das lustig. Aber du wolltest mich was fragen.
Ja, A Bigger Splash, worum ging's?
Das gleiche wie in dem alten Alain Delon-Film La Piscine, beziehungsweise der Swimmingpool. Mit Alain Delon und Romy Schneider, wie hieß sie? Schneider, glaube ich, ne?
Ja.
Ist richtig.
Ihre Freunde nennen sie Sissi.
Hier ist es jetzt allerdings, also es ist tatsächlich mehr oder weniger die gleiche Geschichte. Es wird zwar behauptet, der Film sei kein Remake, sondern inspired by. Allerdings muss ich sagen, wenn man sich so anguckt, worum es hier geht und worum es in dem alten Film geht von 1900, oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, irgendwas in den 60er, glaube ich.
Ja, schon ganz schön alt, ja.
Dann muss ich sagen, wenn das kein Remake ist, was ist denn dann bitte ein Remake? Aber gut. Bisschen in dieselbe Richtung fällt auch noch der dieser andere Film, der auch der Swimmingpool heißt, von François, oh Gott, lass mich nicht lügen, irgendwas, egal, wir werden es noch rausfinden. Worum geht's? Also wir haben vier Personen, beziehungsweise am Anfang haben wir erstmal zwei Personen. Ein Liebespärchen, sie ist Rockstar, gespielt von Tilda Swinton. Diese Rockstar-Figur, die sie da verkörpert, ist so ein bisschen eine Mischung aus PJ Harvey, David Bowie und Annie Lennox oder sowas in der Art.
Madonna vielleicht ein bisschen?
Ja, weiß ich jetzt nicht, wenn du meinst, von mir aus. Und sie hat ihre Stimme verloren, also was heißt verloren, sie muss sie schonen, weil sie irgendwie eine Operation oder sowas hatte. Und ja, wie das halt so ist, durch das viele Rumgebrüll auf der Bühne und dann ist die Stimme das Kapital und jetzt kann sie kaum sprechen und spricht, wenn sie denn spricht, ungefähr so. Und redet deshalb in dem ganzen Film eher wenig.
Aber warte mal, wenn du Probleme mit der Stimme hast, da ist doch das ganz nicht so gut, oder? Wenn du flüsterst.
Da hätten wir jetzt den richtigen Experten in Martin wahrscheinlich gefunden, der das wüsste, aber ich weiß es nicht. François Ozon heißt der Mann, der Swimmingpool gemacht hat mit Charlotte Rampling in der Hauptrolle. Den gab es 2003 und der ist tatsächlich kein Remake von dem Original La Piscine, sondern etwas eigenständiger, geht aber auch so in die Richtung. Also lass mich weiter erzählen. Wir haben Mrs. Rockstar, sie hat einen neuen Freund, er ist Dokumentarfilmer und wird gespielt von Michael Schönartz. Claudia, wenn sie jetzt hier wäre, wäre total begeistert, weil ich glaube, sie hat schon öfter zu Protokoll gegeben, dass sie den total toll findet.
Ist ja schon ein Name.
Ich hoffe, ja genau, dass ich ihr da jetzt nichts in den Mund lege, weil ich mich falsch erinnere, aber ich meine, das wäre so gewesen.
Ich glaube, der Michael hieß Matthias, oder?
Matthias Schönartz, das kann auch sein.
Sorry, ich habe
ja dummerweise die Seite zugeklickt. Du hast recht, er heißt Matthias Schönartz. Also der spielt ihren Freund, wie gesagt, Dokumentarfilmer, irgendwie auf Drogenentzug und die beiden sind jetzt also auf diese italienische Sonnenscheininsel gefahren, irgendwo zwischen Sizilien und Tunesien liegt die da im Mittelmeer rum, ist ganz idyllisch und bergig und so, haben sich da ein kleines Haus oder doch ein ganz okayes Haus gemietet mit Pool und allem und verbringen da nun ihren Urlaub. Und jetzt kommt, so ist es dann auch im Original La Piscine mit Alain Delon, hier ist es jetzt dann nicht Alain Delon, sondern Alain Delon hatte, glaube ich, auch die Rolle von Schönartz und nicht von Ralph Fiennes. Der kommt jetzt nämlich in unserem Film zum Tragen, kommt mit dem Flugzeug auf die Insel und ist der Produzent, glaube ich, der die Musik produziert hat von unserem Rockstar-Dame. Und der bringt auch noch eine schöne Frau mit, nämlich seine Tochter. Die ist im besten Alter, ihre Sexualität zu entdecken und macht das auch. Gespielt wird sie von Dakota Johnson, wie heißt sie? Johnson, also ja. Hier Mrs. 50 Shades of Grey.
Dass du das auch so wieder fort erkannt hast.
Ja gut, ich meine, die hat doch ein relativ, also die sieht doch so aus, die erkennt man doch. Egal wie, jedenfalls, die bringt er mit und eigentlich, er war halt nicht eingeladen. Also eigentlich wollten die einen gemütlichen Pärchenurlaub machen und jetzt taucht
sieht man sehr deutlich, weil sie einfach die ganze Zeit nackt rumlaufen.
Und das ist
wie wir beim Surfurlaub, oder?
Im Pool vögeln
das
und so.
Das nicht.
Und sich mit Matsch einreiben.
Das war so lustig, wie sie da rausfahren und sich irgendwo hinsetzen und einfach mit Matsch einreiben.
Ja.
Irgendwo in der Pampa.
Naja gut, jedenfalls kommt jetzt der ungelegene Besuch und natürlich ist man erstmal freundlich und dann stellt sich raus, die Hotels sind alle ausgebucht und dann bietet man denen an. Naja gut, dann kommt er halt mit zu uns, wir haben ein großes Haus, da ist noch ein bisschen Platz. Eigentlich will man das nicht so, aber man denkt sich, naja, ein paar Tage, dann chillen die jetzt hier auch ein bisschen mit und man wird sich irgendwie aus dem Weg gehen und es wird schon gehen. Aber relativ schnell wird, und das ist dann so der Inhalt des Films, also was ich jetzt erzählt habe, die Exposition ist im Grunde, passiert das alles in den ersten 5 Minuten. Es entspinnt sich zum einen die Tatsache, dass die Figur, die von Ralph Fiennes gespielt wird, ein sehr extravertierter Typ ist, der einfach dauerhaft nur am Quasseln ist. Also er hätte Podcaster werden sollen statt Musikproduzent. Der redet nur, der labert alles platt und der hatte was mal mit unserer Rockstar-Figur, Tilda Swinton-Figur, hatte er mal was und bereut vielleicht ein bisschen, dass das nicht mehr ist oder so. Keine Ahnung, jedenfalls. Er fängt an, eine gewisse Beziehung wieder zu seiner Ex sozusagen aufzubauen, auch wenn es am Anfang erstmal so scheint, als ob er darüber hinweg ist. Gleichzeitig macht Dakota Johnson unserem Matthias Schönartz Figur also dem eigentlichen Freund von der Rockstar-Dame, macht sie Avancen und er wehrt die erstmal ab. Und in dieser Vierecksbeziehung oder wie auch immer man das nennen will, diese vier Personen verstehen sich anfangs ganz gut, aber irgendwie kommen dann doch über diese Situation, da länger zusammen sein zu müssen, obwohl Teile davon das gar nicht wollten, kommen dann Spannungen in diese Konstellation rein und diese Spannungen steigern sich dann immer weiter.
Das führt mich auch direkt zur ersten Kritik.
Hau rein.
Es dauert halt einfach viel zu lange, bis mal wirklich was Relevantes passiert. Also ja. das ist das, was ich so anstrengend fand. Bis mal wirklich was passiert hier, bis mal irgendwie Spannung entsteht, passiert einfach so viel Geplätscher und Gerede und ja, es sind ein paar nette, lustige Szenen drin, aber es zieht sich. Also gefühlt bestimmt 75 bis 80 Minuten, wo nichts passiert und dann hast du immer noch 40 vor dir. Also.
Ja, da gebe ich dir recht. Der Film ist ganz klar auf so ein Festival-Erfolg angelegt. Also man hat sich hier wirklich, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben. Wir machen Kulturkino, wir machen eine Charakterstudie, wir schreiben hier Rollen, wo sich Tilda Swinton und vor allen Dingen Ralph Fiennes ganz groß austoben können mit der Charakterentwicklung von so Figuren. Ich glaube auch, dass wir da in der deutschen Synchro ein bisschen beschissen worden sind. Ich habe mir ein paar Filmausschnitte auf Englisch angeguckt, die man so hier und da greifen konnte. Da finde ich Ralph Fiennes sehr viel überzeugender und sehr viel eindringlicher. In der deutschen Synchro kam er mir die ganze Zeit wie so eine Comicfigur vor. Der plapperte ja immer so und wollte, die Synchronstimme, das war immer so lustig. Der kam immer so überdreht lustig rüber. Und
ja, genau, so eher quatschig. Also eine Bedrohung war der bei weitem nicht.
Genau, und ich glaube, dass wir da sehr viel. Wie gesagt, ich habe den Film nicht auf Englisch gesehen, aber ich habe diese paar Ausschnitte gesehen und da hatte ich das Gefühl, irgendwie passte das nicht richtig. Und die Wirkung ist schon so, dass man merkt, okay, langsam eskaliert es so vor sich hin, aber der Film hat unfassbar viel Zeit in ganz vielen Einstellungen. Ein paar von den Kameraideen, die er hat, sind großartig und ein paar finde ich absolut schwachsinnig, wo ich denke, was will der jetzt, warum macht der Kameramann jetzt diesen Unfug? Also da waren so ein paar komische Jump-Cuts und so ein paar Reißschwenks drin an Stellen, wo es völlig unmotiviert war. Und dann waren ja wieder Sachen drin, die ganz, ganz toll waren. Also
wir haben ja schon während des Films kurz darüber gesprochen, an der Stelle, wo die sich unterhalten und die ersten zwei Sätze, die jeder sagt, da gucken sie direkt die Kamera an. Das heißt, die Kamera ist die andere Person und dann schneidet es halt um auf von der Seite gefilmt. Und ja, dieser Dialog, der fängt so eindringlich an, finde ich, so intensiv und dann hinten raus einfach so, jo, von der Seite abgefilmt, also noch nicht mal hin und her geschnitten, sondern einfach von der Seite abgefilmt, wie die sich unterhalten, wie Theater.
Na, da bin ich nicht ganz bei dir. Also ich finde so von der Seite abgefilmt, Kamera stehen lassen, manchmal besser als dieses frontal, 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 immer nur hin und her schneiden. Das ist wirklich Kameraeinsatz von der untersten Schiene, finde ich. Dieses einfach nur immer Cut auf denjenigen, der gerade spricht, ist so.
Ja, aber dieses, in dem Fall war es ja halt ein Frontal. Sonst machst du das immer so, dass du ein Seiten, also ein die Person, die angesprochen wird, siehst du entweder im Anschnitt oder sogar noch ein bisschen mehr, halt irgendwie im Bokeh verschwunden. Aber dass du die Person bist, die angesprochen wird, das verwendet man ja sehr, sehr selten nur.
Und richtig.
Ich fand, das hat dieser Szene so eine Intensität gegeben, so wow, jetzt kommt gleich irgendwas. Und dann Umschnitt auf die Seite, ja, und das war halt belanglos.
Genau, das meinte ich halt auch. Diese Szene, offensichtlich sind sie da sehr stolz drauf, weil sie verwenden die auch im Trailer. Man sieht diese Szene ganz kurz, wo ihr Gesicht so groß ist und seins dann auch. Und es ist natürlich sehr eindringlich, wenn ich im Kino sitze und habe da plötzlich den Kopf von Ralph Fiennes in 6 Meter Höhe vor mir und nur den Kopf, dann ist es sehr intensiv und ich gucke in die Augen und die sind irgendwie 35 Zentimeter groß auf der Leinwand. Da kann man sich der Person nicht entziehen. Man wird, das ist sehr, sehr eindrücklich. Aber diese Unterhaltung zwischen den beiden, die ist in dem Augenblick nicht viel wichtiger als irgendwie die nächstbeste und die davor in dem Film. Also die quatschen ja die ganze Zeit. Und dann wird mir plötzlich so eine Inszenierung von diesem Moment und ich denke mir so, hinterher, was war jetzt so besonders an dem Moment? Der hat irgendwie auch nicht viel mehr. Also vielleicht ist da auch irgendwas untergegangen, keine Ahnung. Klar, es ist auch der Moment, ohne jetzt, das müssen wir jetzt beim Spoilern vorsichtig sein, aber es ist schon der Moment, wo er quasi umschwenkt, sagen wir es mal so. Du weißt jetzt, was ich meine, denke ich.
Ja, ja, natürlich. Also das aber, schon, aber auch da hätte man doch weiter, also entweder bleibst du halt drauf und machst es eben weiter so, dass du diesen Druck hast, dass du diese Spannung hast, oder nicht sowas Halbhohes.
Ja, also und dann, genau. Und dann geht's halt weiter, irgendwie dann filme ich den Rest von der Seite, ohne die Kamera zu bewegen. Wie gesagt, an sich finde ich das okay, das kann man machen, das ist
teilweise... Ja, das ist eine tolle Art zu arbeiten. Ist wirklich,
Und dann gehen sie in diese Karaoke-Bar und dann ist das ganze Thema auch irgendwie klar, da passiert dann auch schon, entwickelt sich diese Sache schon weiter, aber erstmal flacht es wieder so ab, wir haben dann wieder erstmal Straßenszenen, wie das dann da weiterlaufen und irgendwo, ja, die anderen wieder machen und so.
Langlos.
Und dann driftet das so weg und baut sich danach wieder auf. Also insgesamt, wie gesagt, ein bisschen glaube ich, dass der auf Englisch besser ist. Der ist ja durchaus auf den Festivals auch relativ erfolgreich gelaufen, was ich nach der deutschen Synchro erstmal nicht so verstehen kann. Und ich habe halt das Gefühl, dass der ist so richtig so eins zu eins auf dieses, ich glaube, auf dem Festival ist er in Venedig, ist er in der Selektion gewesen und war auch nominiert für diesen goldenen, was auch immer sie da verleihen, irgendein Viech. Und der ist so eins zu eins auf dieses Festival-Ding zugeschnitten, wo man halt genau weiß, was sie damit planten, was sie davor hatten. Und ich glaube, an der Kinokasse wird der natürlich mit Pauken und Trompeten untergehen, wie das immer so ist bei diesen kleinen Filmen, die so für so ein Kulturpublikum sind. Der läuft dann irgendwann mal auf Arte. Ich bereue jetzt nicht, den gesehen zu haben. Ich würde jetzt fast sogar Lust haben, den Alain Delon-Film nochmal zu sehen. Einfach um zu gucken, wie das Original sozusagen aufgebaut ist. Und ja, die Szene, wo Ralph Fiennes, es gibt so eine Szene, wo er zu einem Musikstück ganz exzessiv tanzt und viel Blödsinn redet. Die ist sehr intensiv gemacht, die ist fast ohne Schnitt gemacht, also zumindest der erste Part im Haus und dann draußen auch nochmal ein längeres Stück. Das ist schon irgendwie, da sind da immer so Versatzstücke drin, wo man sagt, das ist schon tolles cineastisches Erzählen, aber das Gesamtpaket insgesamt mit 2 Stunden irgendwas oder so ist halt ermüdend und am Ende geht man raus und denkt sich, naja, so insgesamt, meh. Und so würde ich dann auch jetzt die Punkte mit vielleicht 6 ansetzen, denke ich. Wie ist es bei dir?
Nee, also ich war wesentlich enttäuschter als du. Es war jetzt mein erstes Sneak seit Monaten. Also mir hat es echt wenig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich gebe maximal 4 Punkte. Also.
Und das trotz der ganzen Brüste. Okay, das war jetzt nicht gemein.
Ja, es gibt Situationen, da können sie nicht mal Brüste retten.
Okay. Und das war eine von denen. Ja, es war eine Menge. Also ich meine, das war
ein europäischer Film.
Europäischer Film und wir hatten also Tilda Swinton mehrfach nackt, wir hatten Männer, Ralph Fiennes nackt, auch so Full Frontal Male Nudity stand in der IMDb und wir hatten auch Full Frontal Female Nudity.
Alles, was man so
braucht. Erstaunlich wenig Sex. Glaube ich nur 1-2 Mal. Kurz.
Ja.
Und wie ich schon gesagt habe, irgendwie teilweise Versatzstücke drin, die ich filmerzählerisch ganz toll fand. Aber im Gesamtpaket und in der unglaublichen Zeit, die sich der Film an manchen Stellen genommen hat, wo ich nicht verstanden habe, warum es das jetzt braucht. Und dann eben diese ausufernde Länge. Und am Ende die Sache mit dem Polizisten im Regen unter dem Schirm. Du weißt, welche Szene ich meine. Ganz am Schluss auf der Straße.
Ach so,
da dachte ich echt so, das ist jetzt, so kommen wir aus der Nummer raus, wirklich. Nee, Nee, also es hat mich dann einfach auch irgendwie, da hat es mich dann auch geärgert. Vielleicht bin ich jetzt mit 6 sehr wohlwollend gewesen, mit 6 Punkten.
Ja, aber du hast es auch jetzt bei Mitte reingeworfen. Also,
ja, ich lasse es jetzt dabei. Das ist jetzt okay, aber insgesamt wahrscheinlich lieber das Original gucken oder nochmal François Ozons Swimmingpool gucken. Geht zwar ein bisschen was anderes von der Thematik her, aber den habe ich besser in Erinnerung. So, Droge der Wahl, Herr Giesbert?
Ja, ich habe natürlich wieder, ich weiß jetzt schon, was kommt, in die Kiste des lieben Anerzählers gegriffen und habe dort eine Flasche Cubanero Fuerte in meinen Kühlschrank gelegt, schon letzte Woche, und habe sie jetzt gerade eben rausgeholt.
Und ist das von Kuba?
Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, doch, ist ein kubanisches Bier.
Cool.
Brauerei Cerise Bucanero Anheuser-Busch.
Natürlich.
Dann kannst du, ja. Ja, das werde ich jetzt öffnen. Was hast du denn aus der Kiste geholt?
Ja, peinlich. Ich bin eben in die Küche gegangen vor unserer Aufnahme und habe auch zu meiner Freundin gesagt, ich muss noch das Bier rausholen für die Aufnahme. Mach den Kühlschrank auf und gucke. Und sage, ja scheiße, wo ist denn das? Und dann wühle ich da drin rum, weil es ist auch so ein Running Gag, meine Freundin, wenn sie was von mir verstecken will, irgendwie ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk oder so, dann kann sie das theoretisch in den Kühlschrank legen. Weil im Kühlschrank finde ich nie was. Das sind immer so Sachen, sagt echt? Sie irgendwie, was ist, ich hole mal das und das noch aus dem Kühlschrank. Ich stehe dann immer davor und denke mir, das ist hier nicht. Und dann kommt sie irgendwie und nimmt irgendwas beiseite und da ist es dann. So, deshalb guckt sie mich dann auch schon wieder so an. Das so
könnte mir Motto, nie passieren.
Guckt sie mich dann so an, so nach dem Motto, da liegt's doch. Und in dem Augenblick hatte ich dann allerdings recht und sage, nee, das ist es nicht. Da lag ein Bier, aber das ist nicht aus der Kiste, sondern das habe ich so gekauft. Hey. Und stellt sich tatsächlich raus, ich habe vergessen, eins kalt zu legen. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt tatsächlich einfach aus der Kiste ein warmes trinke, aber das wollte ich jetzt dann den Bieren und so auch nicht antun. Also habe ich jetzt das genommen, was da drin lag. Und das ist ein Simcoe 3 aus der Riegele Biermanufaktur aus Deutschland. Oh. Das ist was ganz was Tolles eigentlich. 5,0% ist, glaube ich, ein IPA, wenn ich mich recht entsinne. Und die kommen aus Augsburg.
Ah ja. Das klingt ja nicht schlecht. Ich habe jetzt heute sogar ein Glas mir besorgt.
Ja, ich habe auch ein Glas.
Es sieht sehr schön goldgelb aus.
Und schmeckt nach?
Lagerbier.
Okay,
also. Nicht so trocken wie ein oder herb. Bei Bier sagt man herb, ich habe ein Weinglas in der Hand, kann ich auch trocken sagen. Nicht so herb wie ein deutsches Bier, aber ja, irgendwie lecker. Es erinnert mich sehr an so Urlaubsbier. Weißt du, ja. wenn man irgendwo im Surfurlaub ist und dann irgendein lokales, leichtes, nicht Veto-Bier trinkt. So ähnlich. Also so, schon eine gewisse Würze. Schaumkorn ist schon wieder weg, aber es macht nichts, weil man trinkt es ja normalerweise eh aus der Flasche. Ja. Fast ein bisschen süß, oder?
Ich suche ja im Urlaub immer die Biere, die ich im Urlaub finde, so genauso wie du es jetzt beschrieben hast. Das ist im Surfurlaub in Frankreich oder in Spanien und man sucht das da vor Ort dann irgendwie das Bier. Und die sind genauso helle, nicht Veto-Biere im Sinne von schmecken nach fast gar nichts. Und ich bin dann immer sehr verzweifelt und suche dann da in den Supermärkten rum und probiere alle möglichen Biersorten durch, bis ich eins finde, was, um in dem Bild zu bleiben, wenigstens ein bisschen wehtut. Also nach irgendwas schmeckt. Mhm. Mir sind diese spanischen Biere immer irgendwie, was weiß ich, Estrella de irgendwas. Estrella Galicia, glaube ich, heißt das. Das kann man auch einigermaßen trinken. Mir sind die immer alle zu dünn. Aber gut.
Nee, aber also ich muss sagen, dass dieses Bier, das versetzt mich jetzt total in Urlaubsstimmung.
Das ist ja an sich dann was Gutes.
Also das ist so das, weiß ich nicht, wir waren, habe ich ja letztes Jahr erzählt, so in Frankreich im Center Park, da gehst halt auch, kaufst du irgend so ein Bier, keine Ahnung was. Sowas halt. Tut nicht weh, ist nett. Ja, super. Also und genau so schmeckt das. Genauso fühlt sich das an wie, jo, gehst du gleich nochmal raus und setz dich ein bisschen auf die Terrasse und ja.
Also hier dieses Bier soll laut Aroma soll es Holunder, Aprikose und Mango haben.
Ach hey.
Mango kann ich vielleicht ein bisschen. Nee, eher die Aprikose, muss ich tatsächlich, glaube ich, sagen. Holunder finde ich da jetzt nicht. Es ist nicht so bitter, wie ich gedacht hätte. Und ja, von der Farbe her fast so ein brotiges Braun. Aber schon noch durchsichtig. Ziemlich lecker. Für meinen Lieblingsgeschmack würde ich sagen, Ticken zu dunkel geröstet, das Malz. Aber geht noch. Mhm. Und sehr nerdig hier in Deutschland, trotzdem in der 0,66er Flasche. Also eher so ein,
ach, hey.
So ein etwas in Deutschland sehr ungewöhnliches Flaschenformat. Ich glaube, das ist das England oder die USA, wo man das normalerweise hat. Ja, hier in Deutschland eher unbekannt, aber das ist jetzt bei diesen Nerdbieren hat man das auch häufiger, dass sie jetzt hier solche krummen Flaschen. Ich hatte auch schon 0,75er gehabt neulich. Oder Bier in der Champagnerflasche gibt's auch. Ist auch schön.
Ja, das stimmt, das habe ich auch schon. Ja, es ist ja mittlerweile Tradition, dass ich eine Anerzählerfolge empfehle, die wir unbedingt aktuell alle hören sollen. Folge 175. Er spricht über den schwulen Paragraphen und eigentlich auch über Diskriminierung im Allgemeinen. Eine sehr, sehr schöne, sehr
diesen Paragraphen zum Thema Blutspende oder was für ein Paragraph?
Nee, 175, dass du dass sexuelle Handlungen an Männern verboten sind.
Ach so, aber den haben wir ja irgendwann abgeschafft, oder?
Ja, in 90ern oder so?
Ja, nee, aber haben wir ja. Also ich ja, weiß, genau. Skandalös spät und so, aber ja, okay.
Ja.
Ich dachte jetzt, weil das ja immer noch so.
Mein Vater hat erzählt, früher war nie jemand 1,75 Meter groß. Deswegen. Also okay. Du hast dann gesagt, nee, ich bin 1,74 oder 1,76. Selbst wenn du 1,75 messen würdest. Ist eh egal, aber trotzdem, es war halt so damit konnotiert, die 175.
Weil man nicht als schwul gelten wollte oder weil man Protest gegen den Paragraphen?
Nee. Ach, Protest gegen den Paragraphen.
Keine Ahnung, ich frage ja nur.
Nee. Also das war ja die Zeit, da war es ja wirklich noch katastrophal, schwul zu sein.
Krass.
Okay. Ja.
Different times.
Ja, aber das ist halt in 60ern gewesen, oder?
Ja, klar, vielleicht. Logisch.
Also das ist nicht so. Ja, vor 100 Jahren oder während der Nazi. Gut, die haben ja auch nochmal kräftig an den Paragraphen geschraubt, aber ja.
Aber es ist schon, also das kriege ich manchmal nicht so zusammen, weißt du, diese Hippies und sexuelle Revolution, sexuelle Freiheit, freie Liebe, bla. Und dann dazu immer dieses auf gar keinen Fall irgendwie also weißt du, natürlich sind es im Zweifel nicht dieselben Leute gewesen. Es gibt ja auch neben den Hippies wahrscheinlich genügend Spießer gegeben zu der Zeit, aber
ja, klar.
Man hat diese Zeit immer so mit so gewissen Dingen verbunden und man war halt nicht dabei. Dazu sind wir halt einfach zu jung, dass ich das nochmal sagen darf.
Es war ja wahrscheinlich auch gar nicht so frei, wie man sich das jetzt im Nachhinein ausmalt.
Ja, nee, aber ich krieg diese Bilder auch immer nicht zusammen in meinem Kopf. Aber es ist natürlich heute genauso. Ich habe ja auch irgendwie hier Leute, die irgendwie total locker und fröhlich sind und dann hast du auch Leute, wo du denkst, mit denen bin ich zur Schule gegangen und jetzt sind sie so durchverspießert, dass ich denke, was sind das für Leute? Haben die wirklich, wir waren doch mal cool, was ist denn mit denen passiert? Ja, und so wird es damals auch gewesen sein. Es wird einfach, ja, es hat halt immer alles, beides gleichzeitig gegeben.
Das bringt mich, gut, dass du das, also dieses 68er-Thema. Ich habe nämlich heute noch einen anderen Podcast empfohlen, dessen Autor oder ja, wie heißt denn der Chef von einem Podcast?
Na, der Podcaster.
Der Podcaster, ja, aber der spricht ja immer mit anderen Leuten zusammen.
Den haben wir Host
getroffen. Der Host, der Master-Host. Den haben wir auch getroffen, als wir den Dirk getroffen haben.
Also auf dem Treffen, auf dem
Auf dem Podcaster-Pod-Äppler-Treffen, genau. Den Chris, der macht Mumpitz und Glitzer. Das ist ein schwuler Podcast und die Folge, die ich heute gehört habe, da reden sie unter anderem eben auch über die 68er und über die freie Liebe und wie wenig das dann doch wirklich so alles frei und schön war.
Da bin ich ja jetzt fast ein bisschen stolz auf die Überleitung, weil das wusste ich ja gar nicht.
Nee, das fand ich ganz gut, ja. Deswegen wollte ich ihn eigentlich empfehlen. Also filmtechnisch wollte ich ihn empfehlen, weil das ist wirklich lustig, deswegen höre ich den immer so gerne. Der guckt im Moment mit dem Nils zusammen, schauen die Sex in the City nach. Ich habe das selber nie geschaut oder irgendwie damals mit irgendeiner Ex-Freundin vielleicht mal.
Wir haben die Filme für den Cocktail-Podcast geguckt.
Wir haben die Filme für den Cocktail-Podcast geschaut, aber die schauen jetzt halt gnadenlos von Anfang an und die mögen das total, finden es wirklich super und besprechen Folge für Folge, immer nur so 10 Minuten oder 20 Minuten, gerade über eine Folge, die geht ja auch kaum länger. Na gut, die geht schon ein bisschen länger, aber so dass ich jetzt quasi meine nachträgliche Dose Sex in the City noch mitbekomme.
Das ist schön, super.
Ja. Es ist wirklich, es ist wundervoll, wie schön sie darüber reden. Also, gefällt mir richtig gut. Und die, ich wollte noch irgendwas zu der Folge, die wir heute, ach ja, genau, die Folge, die ich heute gehört habe, wo es dann auch später über die freie Liebe und so geht, da haben sie ausgiebig über das Gaydar gesprochen. Hast du davon schon mal gehört?
Ich könnte mir jetzt was drunter vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das ist, was es dann ist. Also
ich kenne es auch nur von den Formationstänzern natürlich, wo man sagt, also so Sachen sagt wie, oh, mein Gaydar hat angeschlagen, wenn du meinst, so, oh, der,
ja.
ich vermute, der ist wohl schwul. Und
ja, genau. Also
ich kenne es halt nur
Frage
aus der...
quasi, wie erkennen die sich gegenseitig, die Schwulen?
Genau.
Ja, genau, ja. So hätte ich jetzt auch getippt.
Für mich war das so klar, ja, so das muss ja jeder haben. Jedenfalls hatten die Kollegen, die Mittänzer, das bei uns, alle haben es zumindest immer behauptet. Man kann sich das auch antrainieren. Also fand ich jetzt auch nicht so schwer, das selber zu lernen. Aber die haben darüber diskutiert, dass es gar nicht alle Schwulen haben. Und das fand ich wiederum sehr spannend. Also super Folge, kann ich dir wirklich empfehlen. Das ist die Folge Weird Sisters. Da reden sie, wollen sie eigentlich über Köln reden, dann reden sie aber ganz lange über was ein Laber-Podcast ist und was nicht und so weiter. Ja.
Ja, stell dir mal vor, du bist schwul und dein Gaydar ist kaputt.
Ja, das hat der eine, der hat dann erzählt, ja, blöd, dann redest du ein halbes Jahr mit jemandem und dann outet er sich als schwul, ja. Blöd, du dachtest die ganze Zeit, das ist so eine Hete.
Ja, oder andersrum, du suchst vielleicht irgendwie.
Das ist auch blöd, ja.
Du suchst möglicherweise auch mal eine Liebesaffäre, was auch immer daraus werden soll, entweder für kurz oder für länger. Und ist natürlich super schwierig, wenn du einfach von den Mengenverhältnissen her sind Schwule ja die Minderheit und demzufolge sozusagen, wenn du nicht irgendwie einen Riecher dafür hast, und das ist ja der Gay da im Wesentlichen, dann ist das ja super schwer. Also du wenn du nicht irgendwie so ein Feeling dafür hast, zu sagen, naja, okay, das ist eine Hete, brauche ich gar nicht versuchen. Und da ist der nächste Schwule, da könnte ich jetzt mal irgendwie, ob der mir vielleicht gefällt und ob ich da was anfangen kann. Wenn dieser Detektor kaputt ist, dann da suchst du dich ja tot.
Ja, das ist, glaube ich, nicht sehr einfach.
Ja. Naja.
Ja. Jedenfalls Mumpitz und Glitzer. Wie auch ein toller Name.
Ja, das ist wirklich ein schöner Name für einen Podcast, das muss ich auch sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, also dass es irgendwie um schwule Themen geht, das kann man noch erahnen, finde ich, auch wenn es nicht offen so 100% unbedingt sein müsste. Es könnte auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes, irgendwie ein Podcast für Pony-Fans so sein oder so, keine Ahnung. Aber wie auch immer.
Jetzt konstruierst du dir aber was hin.
Ja, nein, aber ich finde den Namen trotzdem toll, muss ich sagen.
Ja, und der macht sich immer so viel Mühe beim Produzieren und so. Das hat er ja auch bei dem Podcaster-Treffen.
Oh ja, erzählt. Das hat er erzählt. Ganz viel gedacht, raus. Da habe ich gedacht, oh Gott.
Das ist echt krass.
Hört man das? Ist das dann so gut? Weil ich glaube, er schneidet auch alle Äs und so raus. Ne?
Es ist sehr flüssig, aber ich finde, es klingt nicht unnatürlich.
Das würde ja dafür sprechen, dass es
dass
gut
ist. Kann natürlich, also manchmal sind die Pausen zu kurz, aber ich habe ja meinen Overcast so eingestellt, dass es das eh wegmacht. Und ja, man merkt es halt an manchen Stellen, wenn man eine komische Lücke ist, dass geschnitten wurde.
Okay.
Also, ja, auch bei dem Sex in the City Rewatch macht er auch so ein. Dann schneidet er immer die Lieblingszitate rein und so.
Okay, cool.
Das ja, ich
muss also, da mal reinhören.
Du solltest auf jeden Fall mal reinhören. Ja, und hier, 33 Kapitelmarken in anderthalb Stunden. Bam!
Ja, Ja, okay, cool. Immer gut, wenn man viele Kapitelmarken hat, aber ich hatte jetzt neulich auch irgendeinen Podcast, ich weiß gerade nicht mehr welchen. Da war es auch so, da war eine Kapitelmarke im Grunde alle 90 Sekunden, kannst du sagen. Und da hast du so eine Flut von Kapitelmarken und die haben alle so generische Namen, dass ich dann auch dachte, hier, hier finde ich jetzt auch nichts. Also ich habe eine 30 Sekunden Vorspultaste und wenn zwei Kapitelmarken im Grunde nur dreimal drücken auseinander sind, dann weiß ich auch nicht, wozu ich die Kapitelmarke dann noch brauche. Also es ist vielleicht, bieten sich manche Themen auch nicht an in Kapitel. Bei uns ist es ja immer sehr, sehr einfach. Also Film, Droge der Wahl, Smalltalk.
Jetzt heute wahrscheinlich Anerzähler.
Ja, und sowas.
Mumpitz und Glitzer, genau.
Genau, Mumpitz und Glitzer. Und der nächste ist dann jetzt der nächste Film, über den wir gleich reden. Da ist es vielleicht einfacher. Und andere haben so Themen, die so flüssig ineinander übergehen, wo man gar nicht weiß, wo man die hinsetzen soll. Da weiß ich dann auch nicht, warum ich jetzt springen sollen wollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, Firefly Cast zum Beispiel höre ich ja, das ist ja vom Konzept her so ähnlich. Die machen auch sehr, sehr viele Kapitelmarken. Die erzählen halt eine Firefly-Folge, im Grunde gehen die durch und zerlegen die. Wenn ich da anfange zu springen, dann brauche ich die Sendung nicht hören. Da gibt's nichts zum Springen irgendwie. Außer vielleicht am Ende, wenn sie dann irgendwie nochmal so ein bisschen Housekeeping machen und darüber reden, was in der nächsten Woche passiert oder so. Wenn ich das dann nicht mehr hören will, kann ich es wegskippen. Aber im Grunde geht's ja da um das, um die gesamte Folge von der Serie.
Ja, genau.
Das ist alles ein Thema. Wenn ich da drin springe, dann brauche ich es mir gar nicht anhören.
Ja. Ja, das stimmt. Hier wäre es halt gut, wenn du dich jetzt für das Gather interessierst, dann springst du halt direkt dahin.
Ja, das sehe ich ein, ja.
Gut. Nächste. Was haben wir empfohlen? Anerzähler und Mumpitz und Glitzer.
Richtig.
So. Ist ja, also wie wir jetzt von einem Schulen-Podcast auf James Bond kommen.
Ja, weiß ich auch nicht. Das machen wir einfach. Harten Cut. Schwarzblende. Wieder aufblende auf den Inneren eines Pistolenlaufes. Es läuft eine schwarze Person ins Bild und schießt auf uns. Blut läuft über den Bildschirm und wir sind in Mexiko.
Der Vorspann geht los. Robert tanzt unter Wasser.
Nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, der eigentliche Vorspann kommt dann erst nach der Eröffnungssequenz. Ich glaube, das Schießen kommt am Anfang. Ja,
stimmt.
Und dann kommt erstmal die ganze... Genau, und dann kommt die ganze Eröffnungssequenz und dann kommt erst dieser aufwendig produzierte Supervorspann, der einen jeden James-Bond-Film auszeichnet. Also, was habe ich geguckt? Natürlich, ich habe Spectre endlich mal geschaut.
Endlich.
Ich habe den ja im Kino nicht erwischt und dann, dann, wenn er aus dem Kino raus ist, bevor er dann eben erscheint in den Verleihportalen, hat man ja erstmal keine Möglichkeit. Jetzt ist er schon eine Weile in den Verleihportalen, jetzt habe ich ihn mir mal geshoppt und habe ihn mir angeschaut. Was kann ich sagen? Also wir hatten ihn ja schon besprochen. Ich fand ihn okay, ich fand ihn gut. Ich muss auch sagen, dass der Bösewicht hier Christoph Waltz ja von der Synchronisation her auch nicht ganz so 100% geil. Ich werde mir den nochmal auf Englisch angucken, glaube ich. Weil ich ein bisschen manchmal das Gefühl hatte, er ist auf Deutsch auch irgendwie zu witzig oder so. Also, oder er spricht es so ein bisschen gewitzter und das hat mir nicht so gefallen, aber vielleicht bin ich da auch besonders überempfindlich. Was am Ende rauskommt, wer der Bösewicht ist und was da alles dahinter steckt und was in der Vergangenheit von James Bond schon alles möglicherweise irgendwie in Verbindung stand, das fand ich dann doch auch ein bisschen dick aufgetragen, wo ich dann dachte so, ja, nee, ist klar, logisch. Das sollte halt so die ganz große Verschwörung dann sein und das habe ich nicht so richtig gekauft. Mir hätte es besser gefallen, wenn es einfach nur auch wieder ein Schurke mit irgendeinem fiesen Plan gewesen wäre, so wie das klassisch ist. Das hier kam mir ein bisschen so von der Seite dran geschraubt an vor, sodass das alles noch mehr Tragkraft, noch mehr Gewicht haben soll und das habe ich nicht so richtig gekauft. Aber ansonsten...
Ja, es war so ein bisschen dick, gell?
Ja, ansonsten sind alle... Ja, und vor allen Dingen dadurch blieb der Bösewicht so ein bisschen an sich selbst blieb der farblos. Also natürlich hatten die alle irgendwie, hatte der einen Plan und der wollte da irgendwie, dann hat es natürlich diese ganze Überwachungsthematik gehabt. Also er wollte sehr tagespolitisch aktuell sein, so Metadaten versus direkte Überwachung und Abhören von allen möglichen Dingen und der unbescholtene Bürger hat ja nichts zu befürchten, aber wir müssen ja alles, alle Informationen haben und natürlich Informationen, die da sind, werden missbraucht. Das wird uns dann auch gleich noch, also die politische Botschaft wird auch so relativ dick reingehämmert. Überwachung böse und Terroristen trotzdem auch böse, aber Überwachung nicht die Lösung. So, ja, haben wir verstanden. Alle Glocken können wir uns auf die Schulter klopfen, haben wir alle verstanden. Das fand ich auch so ein bisschen bemüht. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass das so ein bisschen nicht unbedingt so diese Agenda von wir müssen jetzt hier die wichtige Botschaft vermitteln, sondern dass es sich mehr an das hält, was klar, James Bond hat das vielleicht schon immer ein bisschen gemacht, aber sowas altert dann auch schlecht, wenn solche Themen verhandelt werden. Und ich finde, James Bond Filme sollten so gemacht sein, dass sie gut altern können, dass sie zeitlos sein können. Natürlich, in der Vergangenheit sind genügend Bond-Beispiele dabei, die dem auch nicht gerecht werden. Das will ich nicht sagen, aber von mir aus. Ansonsten fand ich den als Bond wieder super gut. Ich finde Craig einfach einen tollen Bond. Diese ganzen Scherze hier von wegen, ich hätte gern Vodka Martini in dem einen Film, hat er ja gesagt, hier, da fragt der Barkeeper ja zurück, geschüttelt oder gerührt, und er sagt sich so aus, als ob mich das interessiert. Und in diesem Film ist es so, dass er es genau wieder bestellt, wie man es kennt. Er bestellt seinen Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Und der Barkeeper antwortet, das haben wir hier nicht, wir verkaufen hier keinen Alkohol. Und das sind so, es sind so ganz viele. Und dann kriegt er am Ende seinen Proteinshake, grünes irgendwas, Runkelrüben, hast du nicht gesehen. Und dann ihr sowieso Shake. Und er sagt dann irgendwie zu dem Barkeeper, tun Sie mir einen Gefallen, schütten Sie das ins Klo, dann spare ich mir den Umweg. Und es sind so verschiedene Sachen
drin. Super Sprüche drin, ja, also wirklich.
Es sind so verschiedene Sachen drin, wo so klar auf irgendeine so eine Bond-Tradition hin Referenz genommen wird und die dann aber so wirklich, wir müssen das jetzt mal abhaken, so diese Q-Nummer mit dem Auto und mit der Armbanduhr und also alles so Dinge, die wo das einfach sein muss, dass Bond gewisse Checkboxen abhakt und die werden hier dann aber benutzt, um so ein bisschen Humor auch in den Film zu bringen, und die werden sehr humorvoll abgehakt und das ist auch immer mit so einem Augenzwinkern gemacht, dass man fast da sitzt und wirklich lachen muss, und es geht so locker und leichtfüßig nebenbei, obwohl der Film ja eigentlich dann auch sehr, sehr harte Szenen hat und sehr sehr spannend ist vor allem auch. Also ich mochte den und auch diese Autoverfolgungsjagd durch Rom zum Beispiel mit diesen beiden Supersportwagen, also einmal hier Aston Martin DB10 und ein Jaguar-Prototyp, jagen sie durch Rom. Die ist toll gefilmt, die ist fast wie Autoballett. Die Kamera lässt sich auch nicht dazu hinreißen oder auch der Schnitt lässt sich nicht dazu hinreißen, das alles so fürchterlich zu zerhacken und zu zerkatten, nur damit es noch dynamischer wird.
Super elegant, oder?
Das ist super elegant, die Kamera schwebt quasi so leicht den Autos hinterher und die Autos fahren auf diesem Kopfsteinpflaster und driften immer so sanft. Es ist wirklich wie Ballett. Also es ist ganz, ganz elegante Bewegungen, die Autos vollführen, und auch die Art, wie die Kamera ihnen folgt, ist sehr, also andere so Need for Speed oder so würden das alles mit harten Rissen an der Kamera und mit harten Schnitten und schnellen Schnitten und so und Close-Ups und so weiter wirklich so eine hektische Dynamik da reinpressen, damit ihr das spannender und adrenalingeladener vorkommt. Und die hier fand ich fast, die hatte sowas Relaxtes, diese Autoverfolgung sagt. Sie sah sehr schnell aus, aber sie sah gleichzeitig so ruhig und choreografiert aus. Und das fand ich ein Spannungsfeld, was ich ganz toll fand visuell.
Ja.
Die Sache mit dem Flugzeug da den Berg runter, okay, das ist so, ja, Bond muss immer irgendwie Skifahren und so. Geschenkt, das war irgendwie Quark.
Ja, aber auch irgendwie lustig.
Also, ja, aber ebenso, wir machen hier noch so ein paar Checkboxen, weil irgendwie ständig muss immer einer irgendwie, was mit Flugzeug und was mit Schnee muss sein bei Bond, das geht sonst nicht anders. Das fand ich so ein bisschen Dings, aber zum Beispiel die Eröffnungssequenz. In Mexiko gedreht, Dias de la Muertos oder so ähnlich, also der Tag der Toten, also es ist so ein spanisches oder lateinamerikanisches Fest, wo man seinen Toten gedenkt, also man erinnert an seine eigenen Angehörigen.
Genau, das ist doch wie bei Man lebt nur zweimal am Anfang, wo die in New Orleans sind und diese Beerdigungsszene. Ich finde, das fühlt sich genauso an.
Ja, aber ich fand das hier, Franz, fühlte sich sehr, sehr mexikanisch an, auch wenn ich noch nie in Mexiko war.
Ja, aber so dieses Bond-Gefühl, was man da kriegt.
Ja, absolut, absolut. Und wenn du dir das dann anguckst, wie die gemacht ist, die Szene. Also am Anfang auch eine sehr, sehr lange Einstellung ohne Cut, auch wenn sie ein paar Mal wahrscheinlich getrickst ist. Dann hast du eine Verfolgungsjagd durch diese Menge durch. Du hast dieses Rumtonen von Craig oben auf der auf diesem Sims an dem Dach, wo er langläuft. Da habe ich übrigens gesehen, das haben die wirklich so gedreht. Also unten, die Statisten sind wirklich unten auf der Straße rumgelaufen, die sind nicht aus dem Computer. Und Craig ist wirklich auf diesem Dachrand rumgelatscht.
Krass.
Und die Kamera war noch ein Stückchen höher auf einem anderen Dach und ist da oben auf Schienen auch von einem Haus zum anderen gefahren. Und er ist da irgendwie für diesen Take irgendwie 20 Mal auf diesem Dachsims da entlang gelatscht und auch über diesen komischen...
War der angeleint irgendwie? Oder?
Nö. Und ist auch, das Ding war breit genug, hat er gesagt, geht, kann ich langlaufen. Und ist auch über diesen komischen Spalt zwischen den zwei Häusern immer so rübergesprungen. Der ist zwar auch nur irgendwie so 50 Zentimeter breit oder so, aber er ist da auch 20 Mal rübergehüpft für die ganzen Takes.
Krass.
Und diese ganze Szene, diese Eröffnungssequenz, da sind, das hatte ich jetzt mal nachgeschaut noch, 1500 Statisten in diesen Todesfeierlichkeiten der Dias de Muertes, Make-up und Kostümierung und Partyszenerie und die Leute tanzen und da sind Tänzergruppen und da sind choreografierte irgendwelche Clowns und ich weiß nicht was alles und alle haben irgendwie solche massiven Verkleidungen an und Schminke und Haarteile und was weiß ich nicht alles.
Die sehen so toll aus.
Und das sind 1500 Statisten. Normalerweise würdest du heutzutage vielleicht irgendwie 100 nehmen, würdest den Rest aus dem Computer machen. Die haben ja, einfach klar. 1500 echte genommen, die sie alle engagiert haben, die sie alle geschminkt haben und die sie da auf diesem Dings choreografiert für diese Szene da auf diesem Platz jagen mussten. Und dann natürlich, damit da ein bisschen Action reinkommt, dann diese unfassbare Sache mit dem Helikopter, der da ja irgendwie, was weiß ich, 10 Minuten sinnlos über diesen Platz rumwirbelt. Das war wohl irgend so ein Red Bull-Pilot, der das Ding geflogen hat. Den haben die mehr oder weniger auch in echt gedreht, diese Action-Sequenz. Mit einem echten Helikopter da oben. Was auch absurd ist, aber gut. Das fand ich dann so ein bisschen, okay, das ist dann wieder so sehr James Bond, wo man denkt, okay, der hat den Piloten jetzt irgendwie zwar aufs Maul gehauen, aber jetzt prügelt er sich hinten wieder mit dem Bösewicht. Wieso muss dann der Pilot vorne immer noch komische, absturzartige Manöver fliegen die ganze Zeit, obwohl er jetzt gerade kein Teil der Schlägerei ist? Das bleibt ja, so ein bisschen im Dunkeln, hat teilweise der Realismus ein bisschen auf der Strecke.
Ja, natürlich, aber wir wollen das doch sehen. Also wenn wir
natürlich
James Bond gucken.
Natürlich. Und die Musik dazu und man sitzt dann einfach, ich hatte das relativ spät angeschaut und konnte deshalb meine Dolby Digitalanlage nicht mehr so richtig fett aufdrehen, weshalb ich mich dann irgendwann entschlossen habe, mir einfach Kopfhörer aufzusetzen. Und dann kannst du natürlich wieder ein bisschen lauter machen. Und das war dann schon auch wieder cool. Dann so schön diese laute Bond-Musik, die dann immer einsetzt, wenn er dann wieder die Oberhand bekommt und so. Das ist einfach toll gemacht. Also es war schon, ja. Und für mich war das jetzt mit dem anderen Film zusammen, den wir vorhin besprochen haben, dann irgendwie auch so die Ralph Fiennes Woche, weil er spielt ja dann doch M auch in diesem Film. Und
stimmt, ach, deswegen hast du gesagt, ach, guck mal, M, das ist ja schön.
Ja, genau.
Was?
Und dann wieder jetzt habe ich seinen Namen schon wieder, Andrew Scott, glaube ich, heißt er. Der Schauspieler, der in der Sherlock-Serie den Moriarty spielt und den wir jetzt schon mehrfach hier erwähnt hatten, dass immer, wenn wir den sehen, dass wir dann denken, dass der böse ist.
Der ist böse, der muss böse sein.
Der muss böse sein. In diesem Fall stimmt es dann natürlich irgendwie auch wieder, weil er war natürlich auch ein bisschen böse. Und ja, auch der toll, toll gemacht. Also insgesamt, ich mochte den. Und ja, schöner Bond. Fand ich gut. So viel dazu. Kapitelmarke.
Boom, was ist das nächste Thema? Du willst große Neuigkeiten verbreiten, sehe ich hier in unserem Skriptum. Vaterfreuden, was gibt's?
Ein Film.
Ach so.
Ja, tut mir leid.
Oh Mann. Ich dachte, wir hätten mal wieder hier.
Buh. Buh. Ja, ne, also.
Doof. Doof.
Ja, okay, lass mich trotzdem erzählen.
Doof.
Es geht um Matthias Schweighöfer. Heißt der jetzt diesmal Matthias oder heißt der jetzt auch irgendwie Michael? Oder
was? Der heißt Michael Schweighöfer, glaube ich.
Nein.
Till Schweighöfer.
Das ist mehr Wahrheit dran, als man meint. Also, Matthias Schweighöfer hat eine Komödie, sind eigenartigerweise Warner Brothers direkt in dem Vorspann, also irgendwie muss da internationale Produktionsgelder mit drin, also keine Ahnung, ich war irgendwie ein bisschen überrascht. Vaterfreuden heißt der Film. Es geht um Matthias Schweighöfer, der ein Single-Dasein führt mit wildem Sex, mit so einer Sexbesessenen, die er immer mal wieder, die immer mal wieder bei ihm ist. Und ansonsten auch nichts anbrennen lässt mit den Mädels. Und alle seine Kumpels sind aber schon so ein bisschen so settled down, so die haben Kinder oder denken drüber nach oder die Kinder sind unterwegs oder irgendwie sowas in der Art. Und ja. Sein Bruder taucht dann noch auf und wohnt dann plötzlich bei ihm. Der ist so ein bisschen so ein Nichtsnutz. Der hat da aber durchaus ein paar versteckte Talente, die im Laufe des Films dann rauskommen sollen. Und der bringt ihn auf die Idee, er könnte doch mal Samenspenden gehen, weil da könnte man ja easy Geld machen. Und das macht er dann auch und spendet dort.
Da hatten wir doch auch immer eine lange Diskussion zu, oder? Wegen Vererbung und so weiter.
Ja, nämlich. Genau. Das müsste man jetzt aber raussuchen. Aber ich könnte mir
an,
das ist in dem anderen Samenspendefilm, das war so eine französische Komödie, die wir gesehen haben.
Oh ja, stimmt.
Der super, super irgendwas.
Stecher.
Nee, so ähnlich. Egal.
Hier vibriert es dauernd.
Bei mir nicht, weil ich höre was piepsen. Bei dir.
Das passiert immer, wenn ich während der Sendung anfange zu twittern.
Ja, ja.
Ich twitter ja sonst nie, weil ich sonst nie in Ruhe vom Rechner sitze. Aber wenn du erzählst, dann habe ich immer Zeit zu twittern.
Ja, schön. Also mit anderen Worten, du hörst gar nicht zu.
Nein, 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 ich bin total aufmerksam.
Okay, also lass mich weiter erzählen.
Um welchen Film geht's?
Jedenfalls, er spendet Samen und relativ kurz danach erleidet er einen bizarren Sexunfall, der ihn impotent macht.
Was?
Ja, es ist ein bizarrer Sexunfall, in den ein Tier involviert ist. Das muss man sich selber angucken, das kann ich nicht wiedergeben. Und der führt dazu, also die Ärztin im Krankenhaus fasst es dann relativ punktiert zusammen und sagt, sie können noch ficken, aber Kinder kriegen es nicht mehr. Und ja, und dann denkt er natürlich sofort an seine Samenspende und möchte die zurückhaben. Weil die ist ja jetzt so seine letzte Chance, doch noch irgendwann möglicherweise ein Kind haben zu können, weil er hat ja da dieses Präparat, was ja nun offensichtlich auch in professionellen Händen ist und dort irgendwie aufbewahrt wird, sodass man es noch benutzen kann. Aber es ist ja gespendet und er kann es nicht zurückkriegen. Und ja, der Film bezieht dann im Grunde für den meisten Teil seiner Laufzeit den Humor daraus, dass er jetzt nun für seinen Bruder macht ausfindig, wer diese Spende erhalten hat. Und tatsächlich ist es eine Fernsehmoderatorin, eine Sportmoderatorin, deren Mann, irgendein Erfolgsmanager, Heini, wohl keine Kinder zeugen kann und die sich demzufolge an diese Samenbank gewandt haben, damit sie ihren Kinderwunsch erfüllen kann. Und er fährt es über dunkle Kanäle, weil sein Bruder da irgendwas einfädelt und hat jetzt eben diese Frau, die im Fernsehen ist und berühmt ist und irgendwie wichtig und so, vor Augen, die ist nun offensichtlich schwanger und er weiß das und die ganze Welt weiß das aber noch gar nicht. Und die wird die Mutter seines Kindes nun werden, das weiß sie nicht, weil sie hat natürlich nur eine anonyme Spende und er darf nicht sagen, dass er das weiß, aber jetzt versucht er sich irgendwie in ihr Leben zu mogeln und da haben wir dann unsere generische deutsche Beziehungskomödie, die dann irgendwie ein bisschen um dieses Thema Vaterschaft und was bedeutet das und wie wichtig ist mir das im Leben und so weiter rumtänzelt. Kann man gucken, hat so den einen oder anderen rührseligen Moment, ansonsten darf man da nichts von erwarten, was man nicht also der ist einfach generische deutsche Rom-Com, so wie die alle sind, sticht weder nach oben noch nach unten irgendwie raus und wenn man sich dessen bewusst ist und damit okay ist, was man da wohl geboten bekommt, dann kann man den genauso gucken wie die anderen auch alle. Damit ist eigentlich alles gesagt, was jetzt die Zielgruppe angeht. Wenn ihr gerne deutsche Romcoms, durchschnittliche deutsche Romcoms guckt, dann guckt euch den auch an. Und wenn ihr sagt, bleibt mir mit sowas fort, dann ist der auch zu meiden.
Ja, Anfangs hatte ich kurz den Eindruck, ich kenne ihn irgendwie, aber entweder habe ich ihn kurz nach dem Anfang ausgemacht und kannte nur den Anfang, oder der Anfang ist ein bisschen generisch. Ach nee, der Anfang ist ja generisch. Und
also wenn man ihn ausmacht, dann sollte man wenigstens bis zu dem Sexunfall warten, weil das ist schon lustig.
Gibt's ihn auf Netflix, dann gucke ich den jetzt, während du.
Nee, da musst du dann.
Entschuldigung, da kann ich ja gar nicht twittern.
Eine Viertelstunde oder so hättest du da schon gucken müssen.
Mann, oh Mann, oh Mann. Du meinst, so lange geht die Sendung nicht mehr?
Ich fürchte, nein.
Okay. Ist ja auch schon spät. Wir müssen ins Bett und die Sendung muss noch raus. Sag mal, hier, wir haben heute den 2. Mai. Hast du schön den Mai getanzt? Wie es so deine Art ist?
Ja, das habe ich.
Echt?
Ja. Ich war in der Schweiz.
Erzähl.
Ich bin extra.
Was?
Ja, ich war in der Schweiz.
Weil die Schweizer ja auch so große in den Mai-Tänzer sind.
Da hast du
auch
aber.
Hier, Tag der Arbeit wird ja in der Schweiz ganz groß geschrieben.
Du, ich war jetzt am. Ich war am 30.04. bin ich in die Schweiz gefahren und am 1.05. habe ich die Schweiz wieder verlassen. Es war also ein eher kurzer Ausflug. Und zwar war ich auf einem Konzert in Kreuzlingen am Bodensee. Das ist direkt neben Konstanz. Also da kannst du die beiden Städte.
Konstanz, muss man sagen.
Konstanz, ja. Entschuldigung. Die beiden Städte grenzen im Grunde mit ihrem Stadtgebiet direkt aneinander. Also du kannst da innerhalb der Stadt stehen die Häuser an Häuser quasi.
Und plötzlich bist du in der Schweiz.
Plötzlich bist du in der Schweiz und die Leute reden ein bisschen komisch. Nee, das war jetzt falsch. das war jetzt irgendein anderer Akzent, ist egal. Der Typ an dem Campingplatz hat zu mir gesagt, jetzt wart schnell. Und dann denke ich mir so, ja okay, das kennt man vielleicht auch aus dem süddeutschen Raum, dass Leute sagen, wart schnell. Aber
das
wenn gerade ein Schweizer von mir will, dass ich irgendwas schnell mache. Und dann noch warten. Wie sind. Was? Hä? Gut, ich habe dann schnell gewartet und wir sind dann auch dazu gekommen, dass ich dann da auf dem Campingplatz mit dem Bulli konnten wir da wohnen.
Mhm. Was hast du denn für ein Konzert geguckt?
Ja, und gehört? Zwar Lutz Heffner ist Deutschlands wohl renommiertester Jazz-Saxophonist.
Oh.
Und der hat sich die Philharmoniker Konstanz geschnappt, ein großes Philharmonieorchester, hat das da auf die Bühne gestellt, zusammen mit einer schicken Jazzband vorne dran, und hat sich dann seine sogenannten Friends eingeladen. Da hatte er zum einen mal einen ganz, ganz coolen Trompeter und dann Lilos Grimaldi als Pianist und Organist. Einen Pianisten hat er auch noch an einem Flügel sitzen, da weiß ich den Namen jetzt gerade nicht. Lilos Grimaldi hat an der Hammond-Orgel gesessen. Den kennt man, wenn man mal irgendwie auf einem Gentleman, auf einem Max Herre, auf einem Fanta 4-Konzert gewesen ist. Das ist der Mann, der da immer in die Tasten haut.
Und ah, dann haben wir den auch schon zusammen gesehen, oder?
Den haben wir auch schon zusammen gesehen und ich habe den wirklich schon sehr oft gesehen. Und ich habe gestern nochmal drüber nachgedacht, das könnte gut sein, dass Lilos Grimaldi der Musiker ist, den ich am häufigsten live gesehen habe. Weil der bei sehr, sehr vielen Leuten, die ich sehr gerne live gucke, an den Keys sitzt. Und demzufolge könnte das tatsächlich der einzelne Musiker sein, den ich am häufigsten spielen hören habe. Live. Ich kann das nicht 100% beweisen, dass das so ist, aber dieses Gefühl beschlich mich gestern und mir ist niemand eingefallen, der da noch drüber kommen könnte, den ich noch häufiger gesehen habe.
Okay.
Den haben wir zum Beispiel auch gesehen, als wir damals bei den Fanta 4 im Apple Store waren. Da waren ja zwei Pianos und die Fantas. Und einer von denen war er. Und okay. Ja, und dann natürlich die Singengäste, das war dann natürlich sozusagen das eigentliche Highlight, denn da kamen dann auf die Bühne nacheinander und dann miteinander vermischt sowohl Max Herre als auch Joy Denalani als auch Peter Fox, begleitet von seiner Drumline Cold Steel, und als Backgroundsängerin hat er dann auch noch Miss Platinum dabei, die ja auch mit Peter Fox immer auftritt, war jetzt auch dann damit am Start.
Miss Platinum habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen.
Ja, also tritt ja auch, hat ja auch einzeln, also Solo hat sie ja auch Alben am Start.
Ich glaube, die war Vorband bei Robbie Williams, kann das sein?
Das vermag ich nicht mehr zu sagen.
2007 oder so.
Ja. Waren wir damals zusammen? Nee.
Nee, da war ich bei am Ring.
Da war ich auch am Ring.
Echt?
Aber vielleicht waren wir getrennt am Ring.
Was denn?
war am Hockenheimring mit meiner damaligen Freundin.
Siehst du mal.
Ja. Nee, aber zurück zu dem Konzert. Es war der helle Wahnsinn. Also es war wirklich gut. Ja. Es fing halt an mit Jazz und dann hast du halt dieses Philharmonieorchester im Hintergrund und dann zieht dann irgendwann Max Herre mit seinem Singer-Songwriter-Geschichten so ein und das hat ja auch, der hat ja auch dieses MTV Unplugged gemacht, was natürlich auch noch mehr akustische Musik enthält. Dann geht er dann irgendwann mal so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung, macht so ein paar alte Freundeskreis-Sachen. Jordi Nalani singt wirklich bezaubernde Jazz-Balladen. Und dann kommt irgendwann Peter Fox und reißt die Hütte ab. Und das war schon großartig. Und auch Peter Fox, ich hatte mich da gar nicht mehr so dran erinnert, aber der hat ein paar Stücke auf seiner Stadtaffe-Platte drauf, die auch schon auf der Platte mit einer Orchesterbegleitung haben. Und die boten sich natürlich wieder 1:1 an, wenn du jetzt dann mal ein richtiges, komplettes Orchester mit wirklich von Cellos, alles bis hin zur Harfe war das komplette Ding vertreten. Ich glaube, am Anfang haben sie angesagt, dass sie insgesamt so, wenn sozusagen an dem Maximalpunkt sind 70 Musiker auf der Bühne gewesen.
Cool.
Und das haut da natürlich schon rein. Also es ist schon wirklich gut und war ein tolles Konzert und ja, die Schweiz oder beziehungsweise sagen wir mal jetzt unabhängig von der Schweiz, der Bodensee ist einfach immer auch ein schönes Reiseziel, weil
ja, das stimmt, du hast recht.
Das ist einfach Instant-Urlaub. Du läufst dann da so am See rum und dann die Leute reden komisch und du hast anderes komisches Spielgeld im Portemonnaie. Und auch wenn das nur eine Wochenendreise war, es ist sofort Urlaubsfeeling. Du kommst dir sofort irgendwie raus aus dem Alltag vor.
Und das Wetter war auch nicht so schlecht, oder?
Nee, das Wetter war beschissen da unten. Echt? Es hat die ganze Nacht geregnet und es war alles trüb und
biegend. Ach stimmt, erst Sonntag war es gut, ja.
Nee, es war auch überhaupt, also wir sind runtergefahren in strahlendem Sonnenschein und kurz bevor wir so langsam auf Konstanz zukamen, zog es zu und dann wurde es brutal windig und hat geschüttet wie Sau. Und auf dem Rückweg war es genauso. Wir sind aus der Suppe wieder rausgefahren und dann so Richtung Stuttgart hoch wurde es schöner. Also da haben wir wirklich Pech gehabt, aber okay. Das war auch egal im Grunde. Wir sind dann noch ein bisschen Autofähre gefahren auf dem Bodensee, war eigentlich total der Umweg, aber hat halt Spaß gemacht. Und ja, nee, also kann man empfehlen, nur du möchtest in der Schweiz nicht am Bodensee für irgendwas bezahlen müssen. Also ich habe auf eine Imbissbuden-Preisliste geguckt, wo es einen Hotdog für 9 Franken gab, was ungefähr 9 Euro sind.
Krass.
Und irgendwie, was weiß ich, Pommes mit Pommes-Schranke mit Currywurst wären irgendwie auch 7-8 Euro oder sowas gewesen. Und es war halt so eine schnöselige Imbissbude. Wo ich auch dachte, was ist denn hier kaputt?
Ja, naja.
Ja. Aber gut, es ist die Schweiz, so ist das da.
Genau.
Und es war eigentlich der Bodensee. Also meine Freundin sagte irgendwie, als wir da kurz bevor wir da waren, sagte sie auf der Autobahn, lass mal nochmal tanken. Und dann sage ich so, nee, von den Kilometern her, wir kommen da locker bis hin, wir müssen jetzt nicht auf der Autobahn tanken. Und dann sagt sie, nee doch, wir wollen nicht am Bodensee tanken, lass mal nochmal tanken. Und dann sind wir rausgefahren und haben an der Autobahn getankt und ich weiß nicht, 1,389 oder so für Superbenzin. Also jetzt bei den aktuellen Preisen schon irgendwie teuer, so typisch Autobahnmarke halt.
Ja, großzügig, ja.
Ja, und dann sind wir am dann irgendwann von der Autobahn runter, so ein bisschen Landstraße gefahren und ich glaube, war das schon Konstanz oder war das irgendwie einer der Orte kurz vorher oder so? Es war dann so, die Landstraße war mittlerweile einspurig. Also wir waren nicht mehr auf der Autobahn. Fahre ich an der Tankstelle vorbei, 1,44.
Ich bin Bam! So,
okay, alles klar. Jetzt weiß ich, was sie meinte. Aber sie kommt halt aus dem süddeutschen Raum und war in ihrem Leben schon deutlich öfter am Bodensee als ich. Und sie wusste das irgendwie noch so, dass sie sagt auch, du willst da nicht tanken. Das möchtest du nicht.
Oh.
Die Nähe zur Schweiz macht da die Preise kaputt. Ja. Nee, also das war mein Tanz in den Mai. Hast du in den Mai getanzt?
Ich habe in den Mai getanzt. Wir hatten einen Auftritt mit unserer Disco-Fox-Formation. Und
du hast also wirklich selbst richtig getanzt, so mit Leuten, die dabei zugucken.
Ja. Ja, aber halt auch quasi in Anführungsstrichen nur eine Show. Irgendwie um 11:30 waren wir dran. Bei mir war es so, ich bin auch losgefahren zu Hause, es war noch trocken und dann, je weiter ich gen Süden kam, also es war nur bis Ludwigshafen, aber immerhin, es goss und als ich wieder zurück war, es war einfach nur alles nass bei uns. Und naja gut, am nächsten Tag war es dann wieder schön, aber Showauftritt war sehr gut, Publikum war Ja, euphorisch fast. Also das ist echt cool. Manchmal hast du so Schauauftritte, wo die Leute alle nett klatschen. Klatsch immer nett, du bist ja, wir werden ja mittlerweile als deutscher Meister vorgestellt. Und so, das ist immer schon nett, aber manchmal ist halt so, ah, da ist die Stimmung so richtig gut. Und das ist halt geil, wenn du das merkst, wenn du tanzt. Und du hast so, es gibt so Klatschpausen, weißt du, wo kurz Pause ist oder irgendeine Pose oder irgendwas. Und dann klatschen sie alle und jubeln und so. Das ist total geil. Also, da weiß ich wieder genau, warum ich das mache, warum ich mich da in die Halle stelle und das nochmal übe und nochmal übe und nochmal übe. Und immer wieder das Gleiche mache. Ja, ist cool.
So muss es sein.
Ja. Oh, wir studieren jetzt gerade eine neue Choreo ein, nachdem wir jetzt 2 Jahre Top Agents getanzt haben. Hier so Mission Impossible und so, Musik. Gibt es jetzt nächstes Jahr etwas Neues?
Mhm. Aber jetzt ja, musst du erstmal, bevor du wieder ins totale Trainingswahnsinn verfällst, musst du jetzt erstmal wieder ein paar Mal in die Sneak mitkommen.
Ich gehe mittwochs, ja, das Training ist ja nur sonntags. Das war ja die Lateinformation, die mittwochs immer war.
Ah, okay, ich habe den Überblick verloren.
Ja, ja, das ist zu viele Mannschaften. Wolltest du nicht mal mitmachen bei uns hier, Disco Fox? Wolltest du nicht mit uns deutscher Meister werden?
Ihr wolltet mir das in den Mund oder beziehungsweise in die Füße legen. Ich habe das nie selber
in die Schuhe schieben.
Ja, oh, sehr gut, sehr gut. I like how you're thinking. Ja, nee, glaube ich nicht. Nicht noch ein Hobby, bitte.
Ja, nee.
Ich bin ja heute jetzt hier mit dir zur Aufnahme schon, habe ich ja schon das Klettern killen müssen. Oh, aber ich war gestern nicht fähig zur Aufnahme nach der langen Fahrt. Der Bus ist halt nicht der schnellste. Man ist ja dann eine Weile unterwegs, wenn man so einen Ritt macht.
Was, was hat man, fährt man da im Schnitt?
Oh, sowas wie 85.
Oh Gott. Das wäre, glaube ich.
Also ich glaube, ich habe gestern hat das Logbuch von der App hat angezeigt, dass meine Höchstgeschwindigkeit bei 104 km/h lag. Und ich glaube, das ist irgendwo da so um Pforzheim rum oder so, gibt es, glaube ich, so ein paar Stellen, wo es wirklich steil bergab geht auf der Autobahn.
Ja.
Wo du dich fast nicht wehren kannst. Also selbst wenn ich da irgendwie einen Gang drin lasse und gar nichts mache, werde ich trotzdem immer schneller. Und das macht der Bus nicht oft mit der Windschnittigkeit, die der hat. also in der Regel, wenn ich Gas wegnehme, wird der immer langsamer. Da muss der Berg schon wirklich episch sein, dass der schneller wird bergab. Aber auf dem Berg hat er es gemacht und ich glaube, da bin ich die 104 gefahren. Also nach GPS, nach Tacho sind das ja dann schon 120 oder so.
Ja, ja, da passt man schon.
Da lege ich schon die Ohren an und fahre die Flügel aus. Ja, nee, also ansonsten fährt der irgendwie nach Tacho 100 und real sind das dann irgendwie so 92 oder so.
Okay.
Und ja, berghoch musst du dann halt immer gucken. Vor dem Berg musst du ein bisschen Schwung holen. Sonst schiebt dich der nächste Holländer mit seinem Wohnanhänger da rauf.
Ja, gut. Ja, nee, aber es entspannt sicherlich auch so, wenn man es eh weiß, so, ja, gut, mein Gott, ich fahre jetzt am Bodensee, ich brauche 6 Stunden oder 7. Ist halt so.
Ja, das ist, genau. Das ist halt so, das weiß man, das plant man ein, aber man hat natürlich auch immer diese Freiheit. Gut, jetzt in dem Fall war es so, auf dem Hinweg hatten wir natürlich Zeitdruck. Ja. Wir haben einen Termin, wir haben das Konzert, das fängt um 20 Uhr an. Wir müssen vorher noch auf dem Campingplatz einchecken. Zu spät kommen ist keine Option. Dann war die ganze Reise umsonst. Es geht nur um dieses Konzert. Alles andere muss ich dem unterordnen. Und dann ist natürlich nicht so gewisse Entspannung drin, wenn du dann im Stau stehst oder so. Aber das ging alles gut. Also wir hatten da jetzt keinen übermäßigen Stress, was die Anreise angeht. Das kann aber natürlich auch anders laufen, wenn du Pech hast.
Ja, stimmt.
Aber auf der Rückfahrt ist es dann so, nur halten wir noch irgendwo an, dann kochen wir uns eine Nudelsuppe und so. Das ist dann natürlich auch eine andere Art, wie du Raststätten wahrnimmst, wenn Essen im Grunde irgendwie überall stattfindet, wo du Motor ausmachen kannst, kannst du den Herd anschmeißen und kannst kochen.
Das ist echt cool, ja.
Das war dann schon ganz nett. Ja.
Nicht schlecht. Gut, so sind wir in den Mai getanzt.
So ist es. Und in diesen Mai entlassen wir dann auch unsere Hörer. Vielen Dank nach wie vor fürs Zuhören. Und auf sneakpod.de könnt ihr Kommentare zur 400, was hast du gesagt, 33. Folge?
Ich hab 34.
Da, 34, ich habe das Dokument schon zugeklickt. die könnt ihr da hinterlassen. Und da freuen wir uns natürlich auch drüber. Die werden alle gelesen. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter oder Facebook kontaktieren. Und in der nächsten Woche hört ihr uns wieder mit einem neuen Sneakfilm. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
herzlich willkommen zur 434. Folge des Sneakpods. Wir sind im Süden Frankreichs. Sind wir überhaupt in Frankreich?
Nee, wir sind in Italien.
Jedenfalls liegen wir...
Ist egal.
Wir sind im Süden Italiens. Echt? Ach, stimmt, wir sind im Mittelmeer auf einer Insel. Warte, ich fange von vorne an.
Haha, Outtake.
Endlich mal wieder.